Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
In der heutigen Folge von Blackbox geht es, wie am Titel unschwer zu erkennen ist, um John B. Crutchley, auch genannt der Vampire Rapist.
Ich glaube, wir haben schon mal eine ähnliche Folge gemacht, oder?
Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Folge zum Thema Vampirismus gemacht.
Ja.
Ich überlege gerade, ich glaube, es war Folge 97, Folge 79.
Boah, also mit Zahlen darfst du mich wirklich nicht fragen. Ich weiß, ob wir die schon mal gemacht haben oder nicht und ob es lange her ist oder nicht, aber Zahlen kann ich vergessen.
Folge 96.
Folge 96.
Vampirismus.
Dann ist es ja gar nicht so lang her.
Tatsächlich nicht. Der Fokus der heutigen Folge liegt allerdings auch nicht hundertprozentig auf Vampirismus, sondern wie gesagt auf einem Täterprofil, das ihr euch schon mehrfach gewünscht habt, in unterschiedlichen DMs, sogar noch zu Patreon-Zeiten häufiger gewünscht habt. Und wir haben ein bisschen gebraucht. Aber ihr wisst, wenn ihr euch einen Fall wünscht, dann bearbeiten wir ihn früher oder später.
Euer Wunsch ist uns Befehl.
Hast du schon vor dieser Folge vom Vampire Rapist gehört, Maxi?
Nein, tatsächlich nicht. Und als ich für die Folge ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch gemerkt, dass es so im deutschen Raum wenig Recherche bzw. Aufarbeitung davon gibt.
Ja, also mir ist es tatsächlich auch sehr schwer gefallen, an Hintergrundmaterial dazu zu kommen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich immer noch nicht alle Details zusammengesammelt habe, die es zu diesem Fall gibt. Aber es war unfassbar schwer, überhaupt was zu finden. Ich habe irgendwann aus lauter Verzweiflung in irgendwelchen digitalen Datenräumen von amerikanischen Zeitungen nach Stichworten dazu gesucht und versucht, richtig alte Zeitungsartikel zu finden, in der Hoffnung, dass die digitalisiert wurden.
Wie hat's funktioniert?
Sagen wir so semi-gut. Ich habe ein paar gefunden, aber da stand nicht so super viel drin, was ich nicht auch schon vorher wusste.
Ach, das ist immer ein bisschen enttäuschend. Teilweise ist es wirklich so, dass wir stundenlang recherchieren und am Ende irgendwie trotzdem nur so eine halbe Seite Fall rauskommt, weil man immer wieder das Gleiche findet. Das macht mich immer richtig mad.
Ja. In der heutigen Folge hat es allerdings gereicht für einen ganzen Fall. Und bevor wir in den Fall starten, möchten wir unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar eine sehr exzessive Triggerwarnung. Denn in der heutigen Folge geht es um sehr, ja, grafisch dargestellte, weil sehr grafisch verwendete Mengen an Blut. Es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Vergewaltigung und es geht um Nadeln. Also solltet ihr eine Nadelphobie haben oder massive Angst vor Nadeln haben, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt was für euch.
Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in den Fall. November 1985. Malabar, Brevard County, Florida. Schwitzend und müde steht die junge Frau an der Straße, hält den Daumen nach oben und wartet, bis jemand sie mitnimmt. Für November ist es noch immer sehr warm. Endlich, nach vielen Autos, hält ein Mann Mitte 30 am Straßenrand an. Er ist schmächtig, hat dünnes, hellbraunes Haar und ein schmales Gesicht. Er fragt, wo sie hin will, und willigt ein, sie zu ihrem Zielort zu fahren. Vorher, sagt er, muss er allerdings noch einmal nach Hause, um eines seiner Notizbücher zu holen. Das Mädchen willigt ein und steigt zu ihm ins Auto. Als die beiden an seinem Haus ankommen, lädt der Mann sie ein, mit reinzukommen. Doch sie lehnt ab. Innerhalb von wenigen Sekunden öffnet der Mann daraufhin die Autotür des Rücksitzes, packt sie von hinten, legt ihr eine Schlinge um den Hals und zieht zu. So lange und so fest, dass sie bewusstlos zusammensackt. Als sie aufwacht, ist das Erste, was sie spürt, eine harte, glatte Unterfläche. Sie bemerkt, dass sie sich nicht bewegen kann, spürt ein Seil in ihre Handgelenke und Fußgelenke schneiden. Sie ist festgebunden, auf einer Küchenarbeitsplatte. Vor ihr steht eine Kamera. Das rote Licht blinkt. Der Mann ist auch im Raum. Und als sie wach ist, fällt er über sie her. Er vergewaltigt sie vor laufenden Kameras. Dann wendet er sich kurz ab und kehrt kurz darauf mit einer Kanüle und einer Nadel zurück. Er sucht die Vene und sticht zielgenau zu. Ihr Blut fließt durch den kleinen Schlauch aus ihrem Körper. Ihr wird schwindelig vor Angst und vor Ekel. Als er die Nadel herauszieht, sieht sie ihr Blut, das er ihr entnommen hat und in einen kleinen Becher gefüllt hat. Langsam setzt er den kleinen Behälter an die Lippen und trinkt. »Ich bin ein Vampir«, erklärt der Mann. Fassungslos sieht sie zu, wie er ihr noch warmes Blut erneut an die Lippen hebt. Kurz darauf packt er sie und legt sie in die Badewanne. Dann verlässt er den Raum und lässt sie alleine zurück. Stundenlang wartet sie voller Angst. Was, wenn er wiederkommt? Was, wenn er nicht wiederkommt? Als der Mann schließlich zurück ist, beginnt die Tortur von neuem. Er vergewaltigt sie, entnimmt ihr Blut und trinkt es. Dann lässt er sie wieder allein und betritt erst am nächsten Morgen wieder den Ort des Geschehens. Nachdem er sein grausiges Ritual erneut durchgeführt hat, verrät er ihr, dass er später wieder zu ihr kommen wird. Er müsse raus, Dinge erledigen. Wenn sie versuchen würde zu fliehen, sagt er, würde sein Bruder sie töten. Sie brauche es also gar nicht versuchen. Doch sobald er das Haus verlassen hat, reißt und zerrt sie an den Fesseln. Sie befreit sich, drückt sich durch das kleine Badezimmerfenster und kriecht zur nächstgelegenen Straße. Sie kann nicht laufen. Zu schwach ist sie durch die Blutentnahme und zu stark sind ihre Schmerzen. Der Lastwagenfahrer traut seinen Augen nicht, als er einen dünnen, auf dem Boden liegenden menschlichen Körper erblickt, der sich langsam auf die Straße zieht. Kopfschüttelnd sieht er den anderen Fahrzeugen nach, die kurz zuvor einfach an der Stelle vorbeigefahren sind. Anders als sie hält er sofort an, steigt aus und möchte dem Mädchen, das da unten liegt, helfen. Er fragt, ob er sie zu einem bestimmten Ort bringen soll. Und sie antwortet nur, nicht zurück in dieses Haus. Sie beschreibt ihm genau, zu welchem Haus sie nicht zurück will. Und der Fahrer merkt sich jedes Detail. Dann bringt er das schwer verletzte Mädchen zu ihr nach Hause und alarmiert von dort die Polizei und einen Krankenwagen, um der fremden, zitternden jungen Frau zu helfen. Im Krankenhaus angekommen, bemerken die Ärzte, dass dem Mädchen insgesamt 40-45% an Blut fehlen. Eine weitere Blutentnahme, so sind sie sich sicher, hätte diese junge Frau nicht überlebt. Nur kurze Zeit später stehen die Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür des Mannes, in dem die junge Frau für 22 qualvolle Stunden gefangen war. Ihnen wird von einem Mann die Tür geöffnet, der normaler nicht aussehen könnte. Mittelbraunes Haar, schmal, schlaksig, dunkle Augen. Sein Name ist John B. Crutchley und er ist zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause. Seine Ehefrau und sein Kind sind anlässlich von Thanksgiving in Maryland bei Familienangehörigen. Überrascht betrachten die Polizisten den Mann. Hier soll die junge Frau gefangen gewesen sein? Doch die Durchsuchung des Hauses dauert nur wenige Minuten. Dann sind sich die Beamten sicher, hier sind sie genau richtig. Sie finden eine Videokamera mit Bruchstücken von teilweise gelöschten Videos, einen Stapel Kreditkarten von verschiedenen Personen und eine ganze Sammlung von Schmuckstücken, die nicht Crutchleys Frau gehören. Die Ermittler sind sich nicht sicher. Sind sie gerade einem Serienvergewaltiger und Serienmörder auf die Spur gekommen? John Brennan Crutchley wird am 1.10.1946 in Pittsburgh geboren. Er ist das Kind einer wohlhabenden Familie. Die meiste Zeit verbringt der Junge damit, im Keller des Hauses an elektronischen Geräten herumzubasteln. Seinem Umfeld fällt die Intelligenz des kleinen Jungen schnell auf. Und so kommt es, dass er aus der ganzen Stadt Radio- und Stereoanlagen erhält, um diese gegen eine kleine Entschädigung zu reparieren. Noch bevor er die Highschool abschließt, kann John sich so eine hübsche kleine Summe ansparen. Während Sprachen und Geschichte dem kleinen John in der Schule recht schwer fallen, scheinen ihm Kenntnisse in Mathe, Physik und Informatik einfach zuzufallen. 1970 erwirbt er einen Bachelorabschluss in Physik am Defiance College in Ohio und einen Masterabschluss in Ingenieursverwaltung an der George Washington University in Washington, D.C. Kurz danach beginnt er seinen ersten Job bei der Central Foundry Division von General Motors in Defiance, Ohio. Hier ist er für die Installation eines neuen Werksicherheitssystems verantwortlich. 1969 heiratet er seine erste Frau. Doch die Beziehung ist schon von Beginn an von Spannungen beherrscht. Als er nach Kokomo, Indiana zieht, um bei der Delco Electronics Corporation zu arbeiten, endet damit auch die Beziehung zu seiner Frau. Nur wenige Jahre später wird Crutchley dann aus seinem Job entlassen, nachdem bei einer Untersuchung durch die Werkssicherheit bemerkt wird, dass einige Materialien fehlen. Mitte der 1970er Jahre zieht er nach Fairfax County, Virginia, und heiratet erneut. In den folgenden Jahren arbeitet er für mehrere Hightech-Unternehmen im Großraum Washington, D.C., darunter TRV, ICA und Logicon Process Systems. Etwa zu dieser Zeit verschwinden rund um Fairfax County plötzlich mehrere Mädchen im Teenageralter. 1977 verschwindet die 25-jährige Sekretärin aus Fairfax, Virginia, Deborah Fitzjohn. Crutchley gerät unter enge Beobachtung, weil er mit Fitzjohn befreundet war und sie zuletzt von ihm, lebend auf dem Campingplatz, in seinem Wohnwagen gesehen wurde. Er wird mehrmals zu seiner möglichen Beteiligung an ihrem Verschwinden befragt. Aber es gibt keine Beweise, selbst nachdem ihre skelettierten Überreste im Oktober des folgenden Jahres von einem Jäger gefunden werden. In den folgenden Jahren verschwinden rund um Crutchleys jeweiligen Wohnort immer wieder Frauen. Doch nie kann ein Zusammenhang mit dem jungen Mann hergestellt werden, der standfest genug scheint, um ihn vor Gericht zu bringen. Bis zu dem Tag, an dem ihm die junge Frau in Florida entkommt. Der Mitte-30-Jährige wird noch in derselben Nacht um 2.30 Uhr von den Ermittlern verhaftet. Nur kurze Zeit nach Offenbarung der ersten gefundenen Beweismittel wird der FBI-Agent Robert Ressler, der den Begriff Serienmörder zu diesem Zeitpunkt mitbeforscht, zu den Ermittlungen hinzugezogen. Er ist davon überzeugt, dass Crutchley mit ziemlicher Sicherheit schon früher getötet hat und ein sogenannter Serienmörder des organisierten Typs ist. Er ist es auch, der die zweite, detaillierte, umfangreiche Durchsuchung von Crutchleys Haus veranlasst. Bei seinen Recherchen stellt er fest, dass allein im vergangenen Jahr in Brevard County, Florida, 4 Frauenleichen gefunden wurden. 4 Frauenleichen, deren Mörder nie gefunden wurde. Bei dieser zweiten Durchsuchung finden Polizisten einen Stapel von 72 Karten, auf denen Crutchley die Namen von Frauen verzeichnet hat und deren sexuelle Leistungen beschreibt. Auf Nachfrage der Polizei geben einige der Partnerinnen an, dass Crutchley die Grenze von einvernehmlichen Handlungen im Bereich der gemeinsam verübten BDSM-Praktiken mehrfach überschritten habe. Mysteriöserweise sind bei dieser zweiten Hausdurchsuchung jedoch die Halskettensammlung und die zahlreichen Kreditkarten wie vom Erdboden verschluckt. Als die Beamten Crutchley befragen, verteidigt sich dieser damit, dass die Anhalterin ein Manson-Mädchen gewesen sei. Sie habe ihn um perversen Sex gebeten und er sei ihrer Bitte nur nachgekommen. Insbesondere untermauert er diese Aussage damit, dass sie zunächst keine Anzeige erstatten wollte, obwohl sie einen Lügendetektortest und Tests, die auf das Vorhandensein von Sperma hinwiesen, bestanden hatte. Erst nachdem ein Vergewaltigungsberater sie von ihrer Pflicht gegenüber anderen Frauen überzeugt habe, habe sie sich zu einer Anzeige überreden lassen. Während Crutchley vor dem Prozess als nerdiger, intellektueller Einzelgäner beschrieben wird, wird während der Verhandlung deutlich, dass dieser Mann noch eine Seite hat, die nur wenige Menschen kennen. Obwohl er nach außen hin unauffällig und intellektuell wirkt, zeigt er ein außergewöhnlich kontrollierendes Verhalten gegenüber anderen Menschen. Seine Frau scheint dabei die ideale Partnerin für ihn zu sein. Als Crutchley im Juni 1986 im Rahmen eines Vergleichs die Entführung und Vergewaltigung im Austausch für die Einstellung der Klage wegen schwerer Körperverletzungen durch die Blutentnahme und auch wegen Drogendelikten gesteht, springt seine Frau für ihn in die Bresche. Sie bezeichnet die Tat als sanfte Vergewaltigung, ohne offensichtliche Brutalität. Nach dem Prozess äußert sie gegenüber Reportern, sie verstehe die Aufregung nicht, da ihr Mann lediglich ein etwas perverser Typ sei. Besonderes Augenmerk wird in der Verhandlung neben der Vergewaltigung als solche auch dem Bluttrinken gewidmet. Crutchley behauptet, 1970 von einer Krankenschwester in ein Sexualritual eingeführt worden zu sein, bei dem Blut getrunken wurde. Er bittet darum, das Trinken des Blutes der Teenagerin bei seiner Verurteilung nicht zu berücksichtigen, da er in diesem Fall das Blut nicht getrunken habe, weil es geronnen sei, bevor er es trinken konnte, und er es nicht runterbekommen habe. Crutchley kann in diesem Prozess nur die Vergewaltigung und Entführung der jungen Frau nachgewiesen werden. Doch basierend auf Zeugenaussagen von dem FBI-Agenten Ressler bei der Urteilsverkündung entscheidet der Richter, die staatlichen Richtlinien zu überschreiten und verurteilt Crutchley zu 25 Jahren bis lebenslanger Haft mit 50 Jahren anschließender Bewährung. Nachdem er 11 Jahre seine Haftstrafe abgesessen hat, wird Crutchley am 8. August 1996 aufgrund guter Führung aus der Union Correctional Institution in Rayford, Florida, in das Brevard County Jail entlassen. Behörden aus Fairfax County, Virginia, wo seine Mutter lebt, wollen ihn nicht in ihrer Nähe. Ebenso wenig wie die Menschen in Malabar oder Melbourne. Daher wird er in das Orlando Probation and Restitution Center, ein Übergangsheim, verlegt, in dem er Reintegrationsunterstützung erhält und Entschädigungszahlungen leisten muss, während er seine Bewährungsstrafe absitzt. Nur wenige Stunden später wird der 50-Jährige dann erneut verhaftet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Sein Marihuana-Test ist positiv. Obwohl er den Marihuana-Konsum bestreitet und behauptet, Mithäftlinge hätten ihm Marihuana-Rauch in sein Gesicht geblasen, kann die Staatsanwaltschaft in folgendem Prozess beweisen, dass Crutchley die Droge rauchte, weil er nervös wegen seiner bevorstehenden Entlassung war und dachte, dass die Droge ihn entspannen würde. Dieser Verstoß gegen die Bewährungsauflagen führt am 31. Januar 1997 dann gemäß der Three Strikes Law zu lebenslanger Haft. Am 30. März 2002 stirbt John B. Crutchley im Gefängnis. Er wird tot in seiner Zelle im Hardy Correctional Institute mit einer Plastiktüte über dem Kopf gefunden. Todesursache? Autoerotische Erstickung.
Ich muss ehrlich gestehen, dass mir nach dem Fall beziehungsweise auch bei der Recherche des Falls immer wieder so eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen ist, weil ich mir die Eingangsszene so unglaublich bildlich vorgestellt habe und den Ablauf dieser Tat die ganze Zeit vorstellen musste. Und ich finde, diese Vorstellung von jemandem Blut abnehmen und dann damit irgendwas machen, einfach, also ich selber habe gar kein Problem mit Spritzen und auch nicht mit Blut abnehmen. Ich fand das schon als Kind interessant, deswegen hätte ich fast Medizin studiert. Aber ich fand das an der Stelle so, mir hat sich alles zusammengezogen. Ich fand es einfach eklig.
Ja.
Ich finde kein anderes Wort. Ich fand es einfach eklig.
Kann ich vollkommen zustimmen. Ich fand es auch die Vorstellung, dass da jemand so viel Blut, weil das war ja wirklich, der hat ihr ja so viel Blut abgenommen, dass ja noch ein weiteres Mal zu ihrem Tod geführt hätte.
Ja.
Heißt, wie schnell hat er ihr bitte so viel Blut abgezogen? Und das sind ja Mengen, das sind ja Literweise, die er dann getrunken hat. Und diese Vorstellung von so dickflüssigem Blut, was du so literweise trinkst.
Ich habe auch die ganze Zeit so Gänsehaut bekommen und mein Magen hat sich die ganze Zeit so zusammengezogen, weil ich es einfach so widerlich finde. Und für sie einfach so furchtbar. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. An der Stelle nochmal eine kurze Vorwarnung. Wenn ihr auch Schwierigkeiten mit Blut abnehmen habt, dann überspringt den Satz, den ich jetzt sage. Dieser Moment, wenn dir jemand Blut abnimmt beim Arzt und dann halt mehrere von diesen Kanülen in Anführungszeichen, also mehrere von diesen Spritzen, ich habe immer das Gefühl, ich verliere so ein bisschen die Kraft im Arm für einen kurzen Moment. Ich bilde mir das wahrscheinlich ein, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es fühlt sich so schwach an.
Wenn du gerade abgenommen bekommst.
Genau.
Mhm.
Und wie gesagt, ich bin wirklich nicht empfindlich, nur dieses Gefühl finde ich immer so ein bisschen eklig.
Ja, ich weiß, was du meinst, das habe ich aber auch, dass irgendwie so die Kraft in der Hand irgendwie weggeht, habe ich immer. So, dass ich mir denke, okay, jetzt kann ich den Arm auch erstmal gerade gar nicht bewegen. Natürlich kann ich ihn bewegen, aber ich weiß, was du meinst, es fühlt sich so an.
Ja, und die Vorstellung, dass jemand dir nicht so ein paar Kanülen da, das sind ja, keine Ahnung, lass das 50 Milliliter sein oder so, ja, die da beim Arzt abgenommen werden. Und das ist ja, du musst ja überlegen, 40% deines Blutes, ich glaube, der durchschnittliche Mensch hat 4 oder 5 Liter Blut in sich. Was bedeutet, wenn er ihr 3-mal hintereinander Blut abgenommen hat und das sind 40%, dann hat er ihr irgendwie 1 bis 1,5 Liter Blut oder so abgenommen. Mindestens.
Bin gerade sehr dankbar, dass du das gerechnet hast und nicht ich machen musste. Bei mir hat es deutlich länger gedauert. Aber ja.
Ich habe auch gerade einen leichten Schweißfilm auf der Stirn, weil ich Angst habe, dass es nicht stimmt. Aber so grob, wenn die Hälfte von 4 Litern oder von 5 Litern 2,5 sind, dann sind 40% irgendwas zwischen 1,5 und 1,75 Liter Blut, würde ich sagen.
Ja. Das ist wirklich viel.
Das ist unfassbar viel. Und es ist einfach, und wir kommen gleich zu dem psychologischen Teil, wo wir wieder professionell und unemotional sind. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur so, und es tut mir für sie auch einfach so unfassbar leid, weil ich mir so denke, es ist so, wie willst du das denn jemals wieder loswerden? Weißt du, was ich meine? Also, eine Vergewaltigung an sich ist ja schon furchtbar, eine furchtbare Erfahrung. Aber das ist ja nun wirklich, also das, weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe mir allerdings auch noch andere Fragen gestellt, beziehungsweise es sind ständig neue Fragezeichen aufgeploppt während der Recherche. Zum einen natürlich dieses ganze Thema mit dem Blut und auch, wie schrecklich das sein muss, dass er ja vor ihren Augen dieses Blut getrunken hat. Am Anfang hatte ich noch die Vorstellung, vielleicht hat er es ja nicht vor ihr getrunken, vielleicht hat er das irgendwie in einem separaten Raum getrunken. Aber dass er es genau vor ihr gemacht hat, ist ja wirklich auch nochmal so ein, eigentlich ist es ja auch nochmal sowas, ich würde sogar sagen, hat ja fast schon sowas Sadistisches, weil ich meine, es war jetzt niemand mit dem niedrigen IQ, würde ich sagen. Es war niemand, der jetzt nicht hätte einschätzen können, dass das für die meisten Menschen wirklich unangenehm ist, zu sehen, wie jemand Blut trinkt. Und dann auch noch das von einem selbst. Also ich würde ihm mal unterstellen, dass er das schon absichtlich und bewusst so gemacht hat.
Ja, also was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass er vor Gericht am Ende gesagt hat, er hätte ihr Blut nicht getrunken, weil es zu schnell dickflüssig geworden wäre und er es dann nicht mehr trinken konnte.
Ja.
Und auf der anderen Seite wurde aber berichtet, dass er vor ihren Augen auch Teile ihres Blutes getrunken hat.
Ich kann mir aber auch vorstellen, ich meine, vor allem jetzt im letzten Abschnitt des Falls haben wir auch berichtet, dass er ja wieder zurück in Haft gekommen ist, nachdem er eigentlich freigelassen wurde, weil er ja gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat. Und da hat er ja auch felsenfest behauptet, er hat kein Marihuana konsumiert. Und generell kam mir so bei der Recherche er schon als eine Person vor, die schon lieber mal in die Lügenkiste greift, als jetzt total ehrlich zu sein.
Ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht noch ganz kurz als Hintergrundinformation, was ich sehr beängstigend fand. Und das haben wir in den Fall ja auch so ein bisschen mit reingearbeitet, dass es bis zu seinem Tod und auch jetzt nach seinem Tod immer noch den Verdacht gibt, dass er zwar nie wegen Mordes verurteilt wurde, aber er vermeintlich oder vermutlich sehr viele Frauen getötet hat. Also man spricht, in vielen Berichten geht man heute davon aus, dass er möglicherweise über 30 Frauen getötet hat. Und das, was ich, glaube ich, daran auch noch unfassbar erschreckend finde, ist, wenn das die Wahrheit ist, wie viele Frauen durch dieses Martyrium gegangen sind und wie viele Frauen am Ende des Tages von ihm entweder irgendwie stranguliert wurden oder wie vielen Frauen er so viel Blut entnommen hat, dass sie einfach ausgeblutet ist so ein schlimmes Wort, aber im Grunde ist es das ja.
Im Grunde ist es das. Es ist
nur nicht ausbluten lassen.
Ja, eben, es ist nur nicht quasi, wie man es kennt, vom Ausbluten irgendwie auf den Boden geflossen, sondern er hat es halt verkonsumiert.
Ja, und die Vorstellung finde ich so verrückt, weil das wieder einer von diesen Fällen war, bei denen ich dachte, ich wünschte, es gäbe überall auf der Welt Kameras.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es würde manche Dinge natürlich einfacher machen. Gerade jetzt in unserem Fall würden wir viele Fragezeichen beantwortet bekommen.
Ja, weil ich mir denke, wie furchtbar ist das, wenn du jemanden, der dir nahe steht, wenn der vermisst wird und du findest nie raus, was mit der Person passiert ist. Und dann laufen Leute wie Crutchley rum, von denen du nicht weißt, wie viele Personen sie eventuell doch auf dem Gewissen haben. Und der wird nie dafür belangt und das wird nie jemand erfahren, weil er tot ist. Und das Geheimnis ist quasi mit ihm, er hat es mit ins Grab genommen und es wird, die Leute, die ihre Angehörigen vermissen, werden nie Aufklärung erfahren.
Ja.
Und das finde ich so eine schreckliche Vorstellung.
Was genau, vielleicht rutschen wir damit auch so ein bisschen in die psychologische Diskussion. Ich frage mich nämlich gerade, was genau waren denn so die Faktoren oder die Indizien, würde ich mal sagen, die jetzt darauf hingewiesen haben, dass er circa 30 Frauen vermutlich getötet hat. Weil ich meine, es war ja auch so, dass der Richter bei der Urteilsverkündung entschieden hat, die staatlichen Richtlinien zu überschreiten. Und das ist ja was, was ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nie gehört habe, dass aufgrund von Indizien und Aussagen von diesem FBI-Agenten, dass basierend darauf der Urteilsspruch geändert wird.
Ja, also es gab unterschiedliche Hinweise darauf, dass es mehr als dieses eine Opfer gegeben hat.
Mhm.
Das eine war die Tatsache, dass es in seiner Wohnung beziehungsweise in dem Haus, dass es ja diese ganze Sammlung an Ausweisen und Kreditkarten gab.
Die dann verschwunden waren.
Die mysteriöserweise irgendwie verschwunden sind. Mhm. Genauso wie zahlreiche Halsketten, die nachweislich nicht seiner Frau gehört haben. Und die er außerdem in einem Schrank versteckt hat.
Mhm.
Die Vermutung ist, dass das für ihn wie so Souvenirs waren. Und das kennt man ja von Serientätern, dass sie häufig Souvenirs bzw. Trophäen, nennt man das ja auch, mitnehmen. Als Erinnerungsstücke an bestimmte Taten oder bestimmte, ja, lassen wir es bei bestimmten Taten, weil es kann alles Mögliche sein. Und das war halt die eine Vermutung. Und das andere war die Tatsache, dass er so unglaublich geplant vorgegangen ist. Also, ich meine, ja, die Frau ist entkommen, aber abgesehen davon, dieser Ablauf, sie ins Auto mitzunehmen, sie sitzt auf der Rückbank, er kommt wieder raus, er hat etwas, womit er sie strangulieren kann. Und ja, er hatte Erfahrung mit Bondage und sowas, weil SM-Praktiken seine sexuelle Vorliebe, sage ich mal, waren.
Mhm.
Aber es gehört ja noch mal was anderes dazu, jemanden tatsächlich so lange zu würgen, bis er ohnmächtig wird. Und zwar ohne, dass die Person das will.
Ja, es sind ja komplett unterschiedliche Dinge. Also das vielleicht an der Stelle noch mal klar festzulegen. Es gibt ja, wie wahrscheinlich alle, die das jetzt hören, auch wissen, es gibt die sexuelle Richtung BDSM, wo alles einvernehmlich passiert und wo alles vollkommen fein ist. Und dann gibt es Menschen wie Crutchley, die es in diese Richtung ausleben, was vollkommen nicht fein ist.
Und ja, also normalerweise ist es ja, gibt es ja Leute, die das dann auf einer sexuellen Ebene genießen und das gut finden.
Ja, genau.
Und solange, wie du gerade gesagt hast, solange das einvernehmlich ist, ist das in Ordnung. Und bei ihm war das halt so, dass er ja auch sexuelle Kontakte hatte, die in so Richtung SM gingen. Und vor Gericht haben einige der Zeugen ausgesagt, dass sie mit ihm auch sexuelle Abenteuer quasi erlebt haben auf so einer SM-Ebene.
Mhm.
Und dass er da auch immer den sadistischen Teil übernommen hat, also dass er Leute gewürgt hat und stranguliert hat und festgebunden hat und so, dass er der mächtige Teil sein wollte.
Mhm.
Also mächtig im Sinne von sadistisch.
Der dominante?
Dominanz, mhm. Ja, dominante Teil sein wollte. Und was da halt auch Thema war, war, dass er in diesen Spielen häufig auch zu weit gegangen ist. Also da haben tatsächlich Zeugen vor Gericht gesagt, dass sie mit ihm diese SM-Spiele hatten und sie haben ein Codewort vereinbart. Das ist übrigens üblich in der SM-Szene, dass man ein bestimmtes Codewort oder ein Safe-Word oder einen Satz oder sowas hat. dass man zum Beispiel irgendwie sowas sagt wie Apfelpfannkuchen oder so, wenn es einem zu hart wird oder wenn man das ernst meint, dass das jetzt reicht und dass die andere Person aufhören soll. Weil natürlich dazu gehört, dass man sagt, nein, hör auf, das will ich nicht und das Teil des Spiels in Anführungszeichen ist, gibt es diese Safe Words. Und vor Gericht haben die Zeugen gesagt, dass sie diese Safe Words gesagt haben und er hat nicht aufgehört. Und das ist der Moment, in dem es nicht mehr einvernehmlich ist. Das ist der Moment, in dem es eigentlich eine Straftat ist, was da passiert. Also auch uneigentlich. In dem Moment ist es eine Straftat, was da passiert.
Hätte schon dafür verurteilt werden können, wenn die sich damals gemeldet hätten.
Ja.
Ja.
Und die Tatsache, um auf den Punkt zurückzukommen, warum der Profiler bzw. der FBI-Agent geglaubt hat, dass Crutchley Serientäter ist, ist, dass er eben diese Frau stranguliert hat, bis sie bewusstlos war. Und dann hat er sie auf diesen Tisch geschnallt und hat das Ganze ja auch gefilmt.
Ja, ja, und ja.
Die Tatsache, dass er das gefilmt hat, also auch das spricht ja eher dafür, dass er sowas häufiger gemacht hat und dass es da schon eine gewisse Übung gegeben hat. Auch die Tatsache, dass er ihr Blut abgenommen hat. Der war kein Mediziner.
Hm.
Der hat nicht Medizin studiert, der war auch kein Krankenpfleger oder ähnliches. Der hatte eigentlich keine Berührungspunkte mit diesem Thema. Woher weiß er, wie man Blut abnimmt? Woher hat er diese Instrumente? Warum hat er sie schon zu Hause?
Ja, was mir gerade auch noch einfällt, ist, dass Würgen an sich als quasi Methode, um das Opfer oder ja bewusstlos zu machen oder vielleicht sogar zu töten, es ist ja auch eine, ich sag mal, eher knifflige Methode, um jemanden umzubringen. Also ich meine,
stranguliert. Er hat sie stranguliert, nicht gewürgt.
Ah, genau, stranguliert. Aber ich meine, so sowohl würgen als auch strangulieren sind jetzt nicht die einfachsten Methoden. Ne? Also ich meine, wenn du jemanden einfach nur töten möchtest, kannst du, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachere Methoden wählen. Und bei Würgen und Strangulationen, da musst du schon wissen, wo du drückst. Du musst wissen, mit welcher Intensität. Du musst wissen, wie, was, warum, wie sich das Opfer vielleicht bewegt, ob da Panik entsteht, wie dann die Körperkraft sich entwickelt. Unter Adrenalin ist man ja noch mal stärker, ja, kann sich vielleicht noch mal mehr wehren, als es jetzt im normalen Zustand der Fall wäre. Und das alles hört sich zumindest für mich so an, als ob das alles sehr schnell vonstatten gegangen ist und sehr, ich sag mal auch wieder in Anführungszeichen, unkompliziert. Und das deutet ja auch darauf hin, dass es jemand ist, der ganz genau weiß, wie er das macht. Und zwar eben nicht nur im Bereich BDSM, sondern eben wirklich ein paar Schritte weiter als eben das, was da okay und eben nicht strafbar ist.
Wobei man dazu natürlich sagen muss, dass Blut abnehmen als Teil von SM schon etwas ist, das auch in der konsensuellen SM-Szene praktiziert wird. Also, dass Leute sich gegenseitig Blut abnehmen, ist etwas, das auch in der, ne, also auch in der normalen SM-Szene in Anführungszeichen passiert. Genauso wie Leute strangulieren mit etwas.
Ja.
Auch ein Teil ist, der auch in der normalen, in Anführungszeichen, SM-Szene durchaus vorkommt. Also diese beiden Sachen, die er da macht, sind per se nichts Schreckliches und nichts Furchtbares, sondern das Ausmaß, in dem er diesen Aspekt mit dem Blut betreibt, das geht in eine Richtung, die nicht mehr innerhalb der SM-Norm in Anführungszeichen liegt. Und natürlich die Tatsache, dass das Ganze überhaupt nicht einvernehmlich passiert, ja, obviously.
Ja, ich meine, selbst wenn, gibt's ja auch, ne, dass Menschen von anderen Menschen Blut trinken und das einvernehmlich stattfindet, das gibt's auch. Es gibt Menschen, die haben ein totales Verlangen danach, das Blut von anderen zu trinken. Das hat dann auch, kann auch sexuelle Komponenten haben und kann alles einvernehmlich stattfinden. Aber selbst wenn das einvernehmlich gewesen wäre, diese Menge an Blutverlust ist gefährlich. Und da wäre es dann schon problematisch, selbst wenn das einvernehmlich stattgefunden hätte, weil das halt ihr Leben in Gefahr bringt.
Ja. Was ich auch noch sehr, sehr auffällig fand, war diese Dynamik zwischen seiner Frau und ihm.
Ja, ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Ich dachte, ich lese nicht richtig, als ich gelesen habe, wie die Frau gemeint hatte, es war ja nur eine sanfte Vergewaltigung ohne Anwendung von Gewalt oder sowas?
Ja, genau. Also es war ohne Anwendung von krasser Brutalität oder so.
Nee. Bei sowas kann ich immer nur den Kopf schütteln. Das haben wir ja ab und zu mal in unseren Fällen, dass die Partner oder Partnerin so solche Dinge sagen, wo du dir wirklich denkst, sag mal, was ist denn los bei dir? Und es bringt mich wirklich immer in so eine Fassungslosigkeit.
Ja. Ja, und das war auch ein Aspekt, bei dem der FBI-Agent gesagt hat, auch das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat, weil seine Frau schon Taktiken entwickelt hat und Methoden entwickelt hat, sein Verhalten zu rechtfertigen, um quasi ihre eigene kognitive Dissonanz aufzuheben.
Ja, das könnte tatsächlich ja sein. Ich meine, sie lebt immer noch mit ihm. Irgendwie muss sie das vor sich rechtfertigen. Und offensichtlich hat sie mitbekommen, was er getan hat.
Ja, also wenn das der Fall ist und es konnte ihm halt, und da muss man natürlich sagen, unschuldig bis zum Beweis der Schuld.
Ja.
Es konnte ihm nie jemand nachweisen, dass er tatsächlich Morde begangen hat. Aber es gab halt einige Indizien, sowohl auf FBI-Serial-Killer-Profiler-Ebene, sag ich mal, als auch auf faktischer Ebene. Weil eine von den Frauen, die mit denen er befreundet war, da war er die letzte Person, die diese Frau lebend gesehen hat. Und in seinem näheren Umfeld, immer da, wo er gewohnt hat, und er ist ja ein paar Mal umgezogen,
ja,
sind in den Jahren, in denen er da gewohnt hat, plötzlich auffällig viele Frauen verschwunden.
Das Ding ist halt auch, was ich mir auch gerade denke, der ist halt auch allem Anschein nach intelligent genug, um das alles so zu vertuschen. Also weißt du, wenn wir jetzt jemanden hätten, der irgendwie so ein bisschen tollpatschig unterwegs ist oder vielleicht so ein bisschen minder begabt oder ja, generell halt so im logischen, rationalen Denken jetzt nicht so bewandert ist, dann wäre das vielleicht was, wo man ihm schneller auf die Schliche gekommen wäre. Aber so wie er beschrieben wird in den Recherchen, würde ich ihm schon vollkommen zutrauen, dass er ganz genau weiß, worauf er achten muss und ganz genau weiß, wie er was tun muss, um nicht erwischt zu werden.
Weißt du, warum ich das auch dachte?
Hm?
Du musst ja schon ein ziemliches Selbstbewusstsein haben mit dem, was du da tust, wenn du dein Opfer, das du vermeintlich gerade zum allerersten Mal non-consensual, also ohne Einwilligung in dein Haus geschleppt hast und da festbindest, tatsächlich für ein paar Stunden alleine zu lassen.
Ja.
Also, dass selbst, diese Selbstsicherheit, dass die Drohung reicht, dass dein Bruder sie umbringen wird, wenn XY, so selbstsicher kannst du nur sein, wenn du glaubst, dass du es dir leisten kannst. Und das würde ich jetzt, und da kann man jetzt sagen, naja gut, vielleicht war er einfach ein sehr selbstsicherer Typ.
Hm.
Oder man könnte sagen, vielleicht hat er es oft genug gemacht, um zu wissen, dass es funktioniert.
Weißt du, was für ein Wort mir aber auch gleich in den Kopf kommt? Und ich weiß, wir droppen es so oft in diesem Podcast, aber es spielt halt auch einfach oft eine Rolle. Was wissen wir denn in Bezug auf das Thema Narzissmus bei ihm?
Es gab leider keine Veröffentlichungen zu irgendwelchen psychologischen Analysen.
Ja.
Also keine Sachverständigen, nichts anderes. Es gab für mich so ein bisschen widersprüchliche Hinweise in seiner Kindheit.
Ja.
Also die eine Quelle sagt, er hatte eine völlig normale Kindheit, ist aufgewachsen mit seinen Schwestern, alle haben super gute Bildungsabschlüsse gemacht, beziehungsweise Schulabschlüsse gemacht, alle haben ein völlig normales Leben geführt, die Eltern waren völlig normal. Und dann habe ich eine Quelle gefunden, in der davon gesprochen wird, dass seine Mutter eigentlich eine Tochter haben wollte.
Mhm.
Und dass sie John bisher 5 Jahre alt war, nur Mädchenklamotten angezogen hat. Und erst als seine jüngere Schwester auf die Welt gekommen ist, war die Mutter okay damit, dass er keine Tochter ist, weil sie ja dann eine Tochter hatte.
Okay. Es war nur eine Quelle?
Ja.
Und deswegen, schade.
Das
ja.
war mir zu dünn,
ja.
um das in diesen Fall mit aufzunehmen, weil ich mir dachte, das Risiko ist mir einfach zu groß, dass das gar nicht stimmt.
Hm.
Ja, und deswegen ist es halt auch ein Fall, bei dem ich mir denke, wir wurden doch neulich in der Folge zu Beste Freundinnen gefragt, hey, wie seht ihr das? Hat jeder Täter irgendwie immer eine schlimme Kindheit? Und ich weiß noch, dass ich völlig selbstsicher gesagt habe, naja, die meisten schon.
Ja, ich auch.
Und ja, und auch die meisten an sich, Gewaltstraftäter und so. Und häufig ist das ja auch der Fall. Aber ich musste, bei diesem Fall habe ich dran gedacht und dachte, ja, da hast du dir jetzt wohl selber ins Knie geschossen.
Naja, aber ich meine, wir haben ja, ich glaube, wir haben es ja auch so formuliert, die meisten schon. Und es stimmt ja auch, die meisten haben Erfahrungen in der Kindheit gemacht, die damit was zu tun haben. Bei ihm könnte es auch sein, dass es der Fall ist. Was mir noch einfällt bezüglich seiner Kindheit ist, dass er hört sich an wie ein sehr intelligentes Kind, ein sehr in sich zurückgezogenes Kind, was sich sehr auf Elektronik und eben diese Radios und so spezialisiert hat und fokussiert hat. Und er klingt jetzt nämlich nicht wie ein Junge, der jetzt eine ganz große Freundesgruppe hatte und jeden Tag sich zum Spielen und Rollerfahren getroffen hat, sondern eher wie der, der im Kämmerchen sitzt und die Radios repariert und dem die Elektronik der beste Freund ist. Mhm. Ja, ich frage mich, ob diese Isolation kann ja auch, ne, gut was mit der Entwicklung von einem Kind machen. Natürlich kann die nicht alleine die Erklärung sein für sein Verhalten im Erwachsenenalter. Aber wir suchen ja immer nach vielen verschiedenen Faktoren, multifaktoriell bedingt. Und ich frage mich, ob das ein Faktor sein könnte, in Kombination mit diesem Hinweis, dass es sein könnte, dass in seiner Kindheit, eben bevor seine Schwester geboren war, die Mutter ihm Mädchenklamotten angezogen hat. Klar, natürlich, das würde noch mal mehr diese Hypothese bestätigen, okay, es ist eigentlich immer der Fall, aber ganz genau wissen wir es eben nicht. Und generell bin ich vorsichtig mit der Aussage, irgendwas ist immer der Fall. Es gibt immer Ausnahmen.
Ja, auf jeden Fall. Worüber ich noch nachgedacht habe bei diesem Blutkonsum, weil für mich war das der allererste Fall, von dem ich in diesem Ausmaß gelesen habe, bei dem jemand einer lebenden Person hintereinander weg so viel Blut entnimmt, um es zu trinken.
Ja. Ja. Ich kann mich auch an keinen anderen Fall erinnern.
Und ich habe mich gefragt, ob die Tatsache, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, die Tatsache, dass er das Blut entnimmt einer Person, die er nicht getötet hat und auch nicht tötet, sondern er entnimmt ihr immer wieder Blut, er vergewaltigt sie und dann entnimmt er ihr Blut. Und jemanden zu vergewaltigen ist ja, vor allen Dingen, wenn du das mehrfach hintereinander machst, würde ich eher Abstand davon nehmen, dass es tatsächlich um den Sex an sich geht.
Nee, ich glaube eher, es geht um diese sadistische Komponente und dass er daraus was zieht für sich.
Und ich glaube, es geht um Macht.
Ja.
Um Macht und um Kontrolle. Und ich habe darüber nachgedacht und ich weiß, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr psychoanalytisch. Aber in dem Moment, wo ein Mann und eine Frau miteinander schlafen, dringt ja der Mann in die Frau ein. Und wenn er das tut, ohne dass sie zustimmt, dann überwindet er ja in dem Moment ihre körperliche Grenze. Ja. Weil ich finde, es ist immer was anderes, ob du als Mann Sex hast oder ob du als Frau Sex hast. Weil die Frau lässt zu, dass etwas in ihren Körper eindringt und damit ihre natürliche Körperbarriere durchbricht.
Mhm.
Wohingegen der Mann quasi etwas um seine eigene Körperbarriere herum hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Und in diesem Moment ist es ja quasi so, dass der Mann selber keine Körperbarriere für sich aufhebt, sondern etwas um seine eigene Körperbarriere herum hat, wenn wir vom penetrativen Sex sprechen.
Mhm.
Und ich habe darüber nachgedacht, so dass ja das gegen den Willen einer anderen Person in ihren Körper eindringen, jetzt mal unabhängig davon, ob es Mann oder Frau ist, schon eine extreme Machtdemonstration und Entmächtigung der anderen Person ist.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja eine richtig, richtig krasse Form des, im wahrsten Sinne des Wortes, Eindringens in deinen persönlichen Kreis, in etwas, das nur dir gehört.
Mhm.
Und ich habe darüber nachgedacht, wie toppst du das? Wie machst du es noch schlimmer? Indem du etwas von dieser Person nimmst, in die du gerade sogar eingedrungen bist und es zum Teil deines Körpers machst.
Hm.
Weil dann bin ich ein Teil von dir gewesen und du bist jetzt ein Teil von mir.
Oh, und ich gehe noch eine Stufe weiter mit der Interpretation und sage, dass du in diesem Moment ja auch noch ihr Lebenselixier in dich aufnimmst, also die Energie, ich meine, Blut fließt durch uns und dadurch leben wir und du zwackst damit quasi die Lebensenergie einer anderen Person ab und nimmst sie in dich auf.
Mhm.
Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle. Vielleicht gab es auch so Überzeugung oder so ein Gefühl von Energie oder ja, vielleicht auch eine Art sexueller Befriedigung durch eben dieses Trinken des Blutes, die eben da auch noch mit reingespielt haben.
Bestimmt. Er hat ja selber vor Gericht auch gesagt, dass er die ersten sexuellen Erfahrungen mit Blut gemacht hat in den 1970ern durch die Krankenschwester, die ihm das irgendwie beigebracht hat. Daher kann er es wahrscheinlich auch.
Mhm.
Ich habe mich halt gefragt, warum machst du das? Also warum dieser Ablauf erst vergewaltigen und dann Blut abnehmen und dann das Blut trinken. Also erst etwas in dich hineingeben, das du da nicht haben willst, und dann etwas von dir nehmen und es in mich reintun, obwohl du das nicht willst.
Mhm. Also quasi
wie so ein Austausch.
Ja, und in beide Richtungen ein Überschreiten der Körpergrenzen und in beide Richtungen ein ja, grenzenloses Dominieren, von wegen, du hast keine Macht über deinen Körper, aber ich habe alle Macht über deinen Körper.
Ja, ich kann dir alles geben und ich kann dir alles nehmen.
Genau, ich kann sowohl in dich eindringen, als auch was aus dir rausnehmen.
Ja, also für mich wäre die Stufe darüber wäre für mich nur noch gewesen, der anderen Person eigenes Blut zu spritzen, wenn wir jetzt beim Blutthema bleiben.
Mhm.
Wobei du da natürlich die Gefahr hast, dass man unterschiedliche Blutgruppen hat und das Blut möglicherweise klumpt und die Person dann stirbt. Und wenn dein Interesse ist, die Person so lange wie möglich am Leben zu halten, um so oft wie möglich sämtliche Grenzen zu brechen, die jemand hat, in puncto auf die beiden Formen, also die beiden Arten von Grenze, sexuelle Grenze und Blut, also Themen, Sex und Blut, dann willst du natürlich auch nicht, dass diese Person schnell stirbt.
Ich glaube aber auch, dass es was anderes wäre, denn in dem Moment würdest du nur was geben und nichts nehmen. Und das Nehmen ist ja auch dieses Machtvolle, beziehungsweise das, was ja, gehe ich jetzt davon aus, ist meine Hypothese, was ihm diese sexuelle Befriedigung verschafft und wonach er den Drang verspürt. Es ist nicht etwas zu geben, sondern zu nehmen. Und das wäre ja nur geben und davon hätte er nichts.
Stimmt, wenn man es so rumdreht, wäre es im Grunde so, dass du sagst, er nimmt sich erst ihren Körper und dann nimmt er sich ihr Blut. Also das, ich finde, es hat auch nochmal aus so einer Ebenenperspektive einen Eskalationslevel, weil eine Vergewaltigung ist ja, wenn es penetrativer Sex ist, ich nehme mir deinen Körper und wie kann ich noch etwas noch Intimeres nehmen als deinen Körper und deine Sexualität und deinen Intimbereich. Und dafür muss ich quasi durch diese Schicht durch, die dein Innerstes noch von außen trennt.
Durch deine Haut, durch.
Genau.
Weißt du, was ich aber gerade auch frage? Ist es nicht auch für ihn vielleicht ungesund oder gefährlich, so viel Blut zu trinken? Also, weil ich meine, ich weiß ja davon, dass manche Menschen so kleine Mengen voneinander trinken, so. Da werden so kleine Schnitte gemacht und dann wird es abgeleckt oder so. Und es hat nie viel große Mengen. Aber das ist ja so viel.
Also an sich ist es immer risikoreich, Blut von anderen Leuten zu konsumieren, auch wenn es nur wenig ist, weil du dich natürlich mit allen möglichen Krankheiten anstecken kannst. Mhm. Denn wir haben immer ganz kleine Wunden im Mund, durch die das Blut in den Blutkreislauf gelangt. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich spritze mir das ja nicht, ich leck das ja nur ab, wir haben immer irgendwie so Mini-Verletzungen. Das heißt, allein durch die Infektionsgefahr ist es natürlich super gefährlich. Aber abgesehen davon ist es auch extrem ungesund, so viel Blut zu trinken. Also ich weiß nicht, ob du als Kind mal richtig doll Nasenbluten hattest.
Mhm, ja.
Ich hatte einmal so doll Nasenbluten, dass meine Eltern den Krankenwagen gerufen haben, weil das nicht mehr aufgehört hat und mir schon schwindelig geworden ist.
Oh, okay. So schlimm hatte ich es nicht. Also ich hatte schon mal Nasenbluten. Einmal bin ich volle Kanne gegen die Glasscheibe gerannt, aber noch nie so schlimm, dass Krankenwagen kommen musste.
Ja, und bei mir war das so, dass ich war 10 oder so. Und meine Eltern haben damals noch gesagt, mach den Kopf in den Nacken.
Mhm.
Und dann läuft dir ja das ganze Blut hinten in den Rachen und dann schluckst du es runter. Mhm. Und mir war nach 20 Minuten oder so, war mir so schlecht, dass ich dachte, ich muss mich übergeben. Heute sagt man das nicht mehr. Heute sagt man bei Nasenbluten Kopf nach vorne und was Kaltes in den Nacken, weil Blut schlucken sorgt dafür, dass einem schlecht wird. Und wenn man sehr viel menschliches Blut in den Magen bekommt, dann gibt es zum einen das Problem, und das ist das, was bei mir passiert ist, dass Blut super schwer verdaulich ist und deswegen kann es zu Übelkeit oder Erbrechen führen. Und tatsächlich hat Blut ziemlich viel Salz drin. Und wenn du sehr viel salzhaltige Dinge trinkst, dann kann das außerdem dazu führen, dass du dehydrierst. Und was auch passieren kann, ist eine sogenannte Eisenüberladung. Das nennt man auch Hämochromatose, weil Blut natürlich sehr, sehr hohe Eisenmengen enthält. Und der menschliche Körper kann überschüssiges Eisen zwar ausscheiden, aber nur in einer begrenzten Menge. Und wenn man größere Mengen an Eisen, ergo größere Mengen an Blut konsumiert, kann das eben zu dieser Eisenüberladung führen. Und daraus können Organschäden zum Beispiel resultieren, insbesondere an der Leber, am Herz oder auch an der Bauchspeicheldrüse. Also auch in einvernehmlichen Umfelden bitte nicht zu viel Blut trinken.
Und ich meine, das gilt doch bestimmt auch nicht nur für Menschenblut, sondern auch für Tierblut. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Blutwurst oder sowas. Ist da eigentlich Blut drin? Ich weiß es gar nicht. Oder heißt
Blut wird,
so?
Blutwurst wird mit Blut gemacht, ja.
Kann man dafür also dann auch zu viel essen und zu viel Eisen abkriegen?
Ich glaube, dadurch, dass Blutwurst geräuchert oder gekocht oder so wird, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Von daher, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob man zu viel Blutwurst essen kann. Aber an sich ist Blutwurst nicht ungesund.
Aber es gibt auch, frag mich nicht, welches Land, ich frag mich nicht, wo, es gibt auch irgendwo so ein Delikatessgericht, was so eine Blutsuppe ist. Und ich glaube, da wird wirklich Tierblut gegessen. Davon kann man dann wahrscheinlich auch zu viel machen wegen Eisen, oder? Also es beschränkt sich ja nicht auf Menschenblut.
Long story short, nein.
Ja.
Es bezieht sich auf jede Art von Blut, die du so konsumieren kannst.
Also, Leute, nicht zu viel Tier- oder Menschenblut trinken. Was ich gerne noch so gegen Ende dieser Folge noch kurz besprechen würde, ist seine Todesursache oder die Umstände seines Todes. Er wurde ja mit einer Plastiktüte über dem Kopf in seiner Zelle gefunden und die Todesursache wurde bestimmt mit autoerotischer Erstickung.
Mhm. Ja, fand ich einen, sagen wir, sehr interessanten, eine sehr interessante Todesursache, weil, also autoerotische Erstickung heißt im Grunde, dass jemand, während er dabei sexuelle Lust empfunden hat, sich auf die eine oder andere Art und Weise selbst erstickt hat.
Ich glaube, wir haben das im Podcast schon das ein oder andere Mal angesprochen. Es gibt da verschiedene Methoden. Zum einen gibt es das mit Plastiktüten oder Mülltüten, die sich manchmal Menschen dann über den Kopf ziehen, während sie dabei masturbieren. Und dieser Mangel an Sauerstoff dazu führt, dass sie eben besonders sexuell erregt werden. Manche legen sich auch ein Seil um den Hals und machen das mit Strangulation.
Die Methode sieht man übrigens in der Serie Hannibal. Ich wollte mal ganz kurz geflext haben damit, dass ich eine Serie kenne, in der das gezeigt wird. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge von der Serie Hannibal wird jemand gezeigt, der sich selbst autoerotisch nicht zu Tode stranguliert, aber auf jeden Fall sich selber mit so einem Seil wirkt.
Und tatsächlich ist das was schon selten vorkommt, aber gar nicht so selten, wie man denkt. Also wie ich am Anfang dachte. Also ich habe bisher jetzt einen Fall in meiner näheren Umgebung mitbekommen. Also beruflich.
Okay, ich dachte gerade in deinem privaten Umfeld
nein.
Wollte gerade sagen, warum weiß ich davon nicht?
Ich war gerade so, ich hätte berufliches Umfeld sagen sollen. Berufliches Umfeld, es ist das Berufliche. Und ich bin jetzt ja noch nicht so lange im Beruf, ne? Also ich meine, ich bin 28, das ist jetzt noch nicht so ewig lange. Und da hat es mich schon überrascht, dass ich jetzt so schnell in Anführungszeichen schon von so einem Fall höre, der einer Kollegin von mir eben begegnet ist. Und das ist ja auch tatsächlich was als Paraphilie eingestuft wird und tatsächlich dann auch, ja doch in den meisten Fällen ja auch behandlungswürdig ist, weil es ja wirklich eben selbstgefährdend ist.
Was ich daran allerdings interessant finde, ist die Tatsache, dass er in den SM-Spielen vor seiner Haftzeit normalerweise ja den dominanten Part übernommen hat, wohingegen dieses stranguliert oder ja, also quasi dieses Air Control oder Breathe Control heißt es, glaube ich, mhm, ist ja eigentlich eher etwas, das man bei dem, ja, bei dem Submissive-Part quasi macht, also derjenige, der sich unterordnet, der wird atemtechnisch kontrolliert und derjenige, der sadistisch veranlagt ist, kontrolliert den Atem der anderen Person. Und deswegen finde ich es tatsächlich interessant, dass er sich selber autoerotisch, also bei sich selbst, sich erstickt hat.
Ja, aber gleichzeitig denke ich mir, passt es auch irgendwie? Weil ich meine, er konnte ja im Gefängnis, es geht schon, aber es ist schwieriger, jemand anderen zu finden, bei dem man das machen kann. Und es ist ja so, dass er immer noch es selbst getan hat. Das heißt also, er hat selbst diese Methode eingeleitet. Er hat selbst sich den Sauerstoff abgeschnürt. Heißt, es lag in seiner Macht, wie weit er geht. Und es lag in seiner Macht, wie er das macht und ob er das macht.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er war quasi Sadist und Masochist in einem in dem Moment.
Ja.
Aber ich bin trotzdem irgendwie sehr unzufrieden gerade. Also mit dem allgemeinen Ergebnis dieser Folge. Ich hätte gerne irgendwie mehr gewusst über seine Geschichte, weil ich das Gefühl habe, wir haben jetzt irgendwie über so ganz viele Möglichkeiten. Warum glauben wir, dass er Serientäter sein könnte? Warum hat der FBI-Agent das geglaubt? Was glauben wir? Was hat es mit dem Blut auf sich? Wie sehen wir das alles? Darüber haben wir gesprochen. Aber mir fehlen irgendwie mehr Informationen dazu, um wirklich eine gute Theorie zu entwickeln. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, warum wir nicht mehr über dieses Thema Blut gesprochen haben und warum Leute gerne Blut konsumieren im Allgemeinen, wir haben ja jetzt eher im Spezifischen über John Crutchley gesprochen, dann liegt das daran, dass wir das in der Folge Vampirismus schon diskutiert haben und wir uns in dem Podcast natürlich so wenig wie möglich wiederholen wollen, damit die Folgen für euch immer interessant sind. Und deswegen ärgert mich das gerade so ein bisschen, weil ich hätte gerne irgendwie mehr Informationen dazu. Und Maxi, ich fürchte, es führt keinen Weg dran vorbei. In einer der nächsten Folgen müssen wir einen Fall behandeln, in dem wir ganz viel Hintergrundinformationen haben. Weil ich glaube, ich brauche das irgendwie mal wieder, dass ich nicht am Ende von der Folge da sitze und mir denke, ja, aber irgendwie fühle ich nicht, dass wir es so richtig aufgeklärt haben.
Ja, es wechselt sich irgendwie mal so ein bisschen ab. Mal haben wir richtig viel Info. Ich habe das Gefühl, es ist auch nie so balanced. Es ist immer, entweder wir haben so viele Infos, so die ganzen Gerichtsverhandlungen auf Video und alles, dass wir wochenlang uns durcharbeiten durch die ganzen Unterlagen und Videomaterial. Oder wir haben es wie in diesem Fall heute, wo der Fall sehr spannend ist und psychologisch total viele Hypothesen aufgestellt werden können. Aber die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sind so gering, dass wir dann nicht wirklich eine Hypothese finden können, mit der wir sagen, okay, mit der gehen wir jetzt. Und das ist schon, ich verstehe, was du meinst, das ist super unbefriedigend, aber genauso ist es manchmal.
Aber vielleicht habt ihr ja noch spannende Theorien und Ideen, wie es dazu gekommen sein könnte, dass John B. Crutchley diese Taten so begangen hat oder die Tat so begangen hat, wie er sie begangen hat, ob ihr glaubt, dass er Serientäter ist oder nicht. Das könnt ihr uns super gerne schreiben, nämlich beispielsweise bei Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns immer total darüber, wenn ihr bei Spotify zum Beispiel Kommentare schreibt oder wenn ihr uns positive Bewertungen da lasst, weil uns das natürlich hilft, immer noch mehr Menschen mit unserem Podcast zu erreichen.
Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir sagen wie immer, seid lieb zueinander und tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Komisch. Leute, könnt ihr bitte still sein? Ich sag's dir, in der nächsten Wohnung habe ich so einen schalldichten Raum. Boah, das klingt so falsch, wirklich. Oh,
dachte sich John B. Crutchley auch.
Oh Gott, Maxi.